Haben wir mit dem Cura-Modell den pädagogischen Heiligen Gral gefunden?
Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, wir sind einfach erstaunt, dass diese sehr einfache Unterrichtsanlage, die wir ja vom Kindergarten übernommen haben, dass diese einfache, was diese leisten kann.
Willkommen zum Schulhelden-Podcast. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich sehr gefreut. Es ist Reto Töni. Reto Töni wird uns das Cura-Modell vorstellen. Das ist eine pädagogische Form, eine Unterrichtsform, die auch an den Kindergarten erinnert und stark binnendifferenziert ist. Wenn du wissen willst, was diese Begriffe bedeuten und wie das Modell aussieht, dann bist du hier richtig. Mein heutiger Gast ist Reto Töni. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Ich beginne gleich mit der Anmoderation. Reto Töni war die letzten 16 Jahre lang Vizedirektor der Stadtschule Chur und für alle pädagogischen Belange der 10 Schuleinheiten zuständig. Dies, obwohl Reto selbst ein mittelmäßiger Schüler nach eigenen Angaben war und unter der Laune seines zornigen Mittelstufenlehrers stark gelitten hat. Immerhin konnte er die Laune des Lehrers anhand seiner Frisur tagtäglich gut einschätzen. Erst ein neuer Lehrer in der Mittelstufe öffnete Reto Töni die Schönheit der Pädagogik und machte ihm den Lehrerberuf schmackhaft. Dank dem Cura-Modell hat Reto Töni in den letzten 4 Jahren an den rund 280 Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum die Erde wohl schon 2-mal umrundet, wenn alle Kilometer zusammengezählt werden. Reto Töni ist sicher das Gesicht des Cura-Modells, vielleicht sogar dessen Vater. Ja, herzlich willkommen. Was meinst du dazu? Bist du der Vater des Cura-Modells?
Nein, so sehe ich mich nicht. Ich bin möglicherweise der Verursacher des Cura-Modells. Ja. So könnte man es sehen.
Wer ist denn der Vater? Oder die Mutter?
Das sind wir dann alle zusammen, die dieses Modell dann zusammen entwickelt haben.
Okay. Ja, ich beginne ja gerne mit dir als Person. Mhm. Wer hat dich auch im schulischen Bereich in deinem Leben beeinflusst?
Im schulischen Bereich, du hast es ja in der Anmoderation bereits erwähnt. Grundsätzlich habe ich die Schulzeit positiv erlebt. Ich hatte einfach Erlebnis mit einer Lehrperson, die mich in eine schwierige Situation gebracht hat. Dann kam eine neue Lehrperson, eine junge direkt ab dem Lehrerseminar. Und dieser Person gelang es einfach von der Art her, mir das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit zurückzugeben. Und es ist ab diesem Zeitpunkt, also ab der 6. Klasse, wollte ich Lehrer werden.
Okay.
Und eine zweite Lehrperson, die mich geprägt hat, war mein Übungsschullehrer. Mhm. Ich weiß noch, dass ich die ersten beiden Schuljahre habe ich einfach ihn kopiert und dann meinen eigenen Weg gefunden. Mhm. Und ich denke, er hätte heute wenig Freude am Cura-Modell.
Wenig?
Wenig Freude, so wie okay. Er unterrichtet hat im Verständnis von damals. Mm-hmm. In den 80er Jahren war das auch so okay.
Frontal und lehrpersonzentriert, nehme ich
an. Genau. Mm.
Gab es auch Highlights in deiner Schulzeit?
Ja, eben ein Highlight war diese Lehrperson.
Okay.
Es ist sehr, sehr erstaunlich, diese Metamorphose innerhalb eines Schuljahres. Mhm, wenn man vom Enklammerschulversager zu jemandem, der Lehrer werden will. Und dass das eine Person bewerkstelligen kann, ist erstaunlich.
Mhm. Und was hat's ausgemacht? Kannst du es noch formulieren?
Ich glaube, Gelassenheit, der Druck war weg. Er hat meine Stärken aufgenommen. Ich glaube, in einem Schuljahr, das ganze Schuljahr an einer Weltkarte gezeichnet für das Schulzimmer. Mhm. Das war so mein Hobby und das hat sich dann auch auf alles andere ausgewirkt.
Okay. Mhm. Du schreibst ja auch, dass für dich ein guter Lehrer auch von den schwachen und nicht einfachen Schülern geschätzt wird, was dir offenbar gelang. Gibt es da eine Zauberformel? Also wie hast du das erreicht? Gut.
Ich meine, es braucht eine gute Balance zwischen Empathie und Führung. Und ich meine auch, dass man das nicht lernen kann.
Oh, okay. Das hören die wahrscheinlich an der pädagogischen Hochschule nicht gern, oder?
Ja, es geht ja darum, dann sehr, sehr spontan in immer verschiedenen, zum Teil auch schwierigen Situationen richtig zu handeln. Und die Summe davon ergibt dann eben diese Beziehung. Mhm. Und ich habe als Junglehrer, hat mich ein Buch geprägt, nämlich Thomas Gordon. Das Buch, weiß ich noch, hieß Schülerkonferenz, wie man Konflikte in der Schule löst. Dieses Buch hat mich stark geprägt und ich habe meinem Sohn dann, er ist auch Primarlehrer, einen Tipp auf den Weg gegeben, und zwar habe ich gesagt, strafe keine Schüler.
Mhm. Und wann beginnt für dich eine Strafe?
Was ist eine Strafe? Das müssen wir jetzt ausführen. Ich denke einfach, es geht um Sieger und Verlierer in diesem Konflikt. Und ich möchte eigentlich, dass wenn ein Schüler sich irgendwie schwierig verhalten hat, dass er das einsieht. Mhm. Und dass er schlussendlich dann vielleicht auf sich böse ist, oder aber nicht auf mich. Und das haben, ich denke, das haben wir, ich und meine Kollegin, mit der ich zusammen unterrichtet habe, haben wir auch über alle Jahre durchgehalten.
Okay, also nie etwas abschreiben lassen oder es gibt ja auch so Smiley-Systeme, die weggenommen werden, nichts in dieser Richtung.
Nein, nichts in dieser Richtung. Man hat nämlich versucht, mit einem Belohnungssystem das Ganze zu umgehen. Und musste dann einsehen, dass es genauso problematisch ist wie das Strafen. Das funktioniert nicht, sondern die Gespräche, die dann stattfinden und das Einfordern.
Natürlich auch. Hat es auch mit dem Menschenbild zu tun, der Lehrperson?
Ich meine schon.
Das ist auch etwas, was ich immer wieder bemerke und heraushöre, dass eben das Menschenbild, ich glaube, du gehst ja auch noch darauf ein, du erwähnst ja auch Gerald Hütter, der geht ja stark eben weg vom Objekt hin zum Subjekt.
Genau.
Ja. Dann, du hast ja auch irgendwie geschrieben, was bist du jetzt? Bist du ein theoretischer Praktiker oder ein praktischer Theoretiker?
Ja, ich weiß einfach, dass meine Zeit, diese 20 Jahre an der Seminarübungsschule, haben mich natürlich geprägt. Klar, und jemand hat ja gesagt, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Ich gehe die Sachen meist ganzheitlich und oft intuitiv an und brauche dann aber eine Struktur, die mir Orientierung gibt.
Ja.
Und von daher, ich komme eigentlich ich bin eher Praktiker als Theoretiker.
Okay. Wie muss ich mir das lebhaft vorstellen? Du sagst ja, dass du Schnitzelbänke, also an der Fasnacht, so Texte vorgelesen hast.
Und ich meine. Gesungen.
Gesungen? Ja, ich nehme jetzt mal an, in diesen 16 Jahren und auch jetzt noch bist du in Chur, warst du stadtbekannt. Also konntest du überhaupt jemanden aufs Korn nehmen? Also in Schnitzelbänken stelle ich mir immer vor, dann wird etwas aufs Korn genommen, etwas ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also konntest du dir das noch erlauben?
Eben nicht ins Lächerliche, sondern vielleicht ins Lachen. Und wir wollten mit unserer Gruppe, haben jetzt das 20 Jahre lang gemacht und das ist abgeschlossen. Wir wollten vor allem unterhalten und Pointen liefern, ohne jemanden zu verletzen. Und das ist oft eine Gratwanderung. Sehr nahe zusammen und wir haben dann immer wieder sehr heftige Diskussionen in der Gruppe geführt und gesungen wurde eine Bank erst, wenn wirklich jeder dahinter stehen konnte, und sonst haben wir es nicht gemacht.
Okay, also gab es nie irgendwie ernste Gespräche nach einer Schnitzelbank oder
so? Nein, gab es nicht. Wir haben geschaut, dass wir nie das Trottoir wechseln müssen, wenn dann eine solche besungene Person uns begegnet.
Okay. Ja, cool. Ja, dann eben Kura-Modell. Das ist ja, also du bist definitiv das Gesicht des Kura-Modells, obwohl du ja dann immer wieder, ich war auch schon an einer Veranstaltung von dir, du sagst eben, hört auf mit Kura-Modell, nennt das euer eigenes Modell. Auch wenn ich die Unterlagen dazu lese, dich gehört habe und ich kenne ein paar Lehrpersonen, die richtig heftig das Kura-Modell umsetzen. Mhm. Also haben wir mit dem Kura-Modell den pädagogischen heiligen Gral gefunden?
Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, wir sind einfach erstaunt, dass diese sehr einfache Unterrichtsanlage, die wir ja vom Kindergarten übernommen haben, dass diese einfache, was diese leisten kann. Wir sind immer wieder erstaunt und es ist absoluter Zufall, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben einfach plötzlich entdeckt, dass das mehr ist, dass man das auch auf den Unterricht in der Schule übertragen könnte. Und der Vorteil eines Modells ist, man fasst die ganze Komplexität relativ in einfacher Form. Und das gibt Anleitung und lässt aber sehr viel Gestaltungsfreiraum für die Lehrperson. Und das ist wahrscheinlich der Erfolg, ist, dass die Lehrpersonen sich das, die Machbarkeit sehr gut vorstellen können.
Ja.
Und sich in diesem Modell finden ohne und sich selber sein können. Das ist wahrscheinlich entscheidend.
Gibt es aber irgendeinen Haken, warum nicht schon viel mehr Lehrpersonen auf das Kura-Modell umgestellt haben? Weil ich merke es bei mir selbst. Also wenn ich nicht Schulleiter wäre, sondern eben Primarlehrer oder auch Sekundar vielleicht, ich glaube, ich wäre schon lange umgestiegen, hätte auch das Kura-Modell gemacht.
Also für mich ist es auch erstaunlich, wie viele Lehrpersonen diesen Umstieg aus freiwilligen Stücken gemacht haben. Denn Lehrpersonen wollen keine Verbesserungen. Keine Veränderungen. So muss ich sagen. Keine Veränderungen. Mit Veränderungen haben sie nicht immer gute Erfahrungen gemacht, aber sie sind bereit, wenn sie das sehen, für Verbesserungen. Und deshalb lassen sie sich drauf auf diese Idee ein.
Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mit dir heute sprechen zu dürfen, weil eben ich habe mich ja gedanklich mal schon einiges Mal mit dem Kura-Modell auseinandergesetzt. Da werde ich doch noch wirklich ein paar Fragen haben. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt ein ahnungsloser Vater wäre, der auch Angst vor neuen Modellen hat, dass das Kind vielleicht untergeht, wie kannst du das Kura-Modell mit seinen vier Elementen bitte kurz beschreiben?
Wie kann ich es den Eltern nahebringen? Wahrscheinlich können die Eltern nachvollziehen, dass es schwierig ist, mit einem Unterrichtsprogramm alle Schüler zu erreichen. Das können Sie sich vorstellen. Und für einige stimmt das Niveau und das Lerntempo, andere langweilen sich oder sind überfordert. Und das meist über die ganze Schulzeit. Und wir bieten die Lösung an, indem wir zum gleichen Thema unterschiedliche Lernaufgaben anbieten, einfach in der Hoffnung, dass wir die Schüler besser abholen können, dort wo sie sind. Und damit das überhaupt leistbar ist, braucht es ein bisschen eine andere Organisation des Unterrichts. Und daher auch die umgestellten Schulzimmer und der Kreis für die Inputs. Ich meine, wer Mitarbeitende in einer Firma erfolgreich führen will, wird auf Partizipation, Vertrauen und Verantwortungsübernahme setzen, ohne aber die Kontrolle dabei außer Acht zu lassen. Und das sind so Erkenntnisse aus der Managementlehre. Ich meine, diese lassen sich auch auf die Schule übertragen, denn es geht, wie führt man Menschen und wie motiviert man Menschen?
Wir reden ja von Kindern, also meinst du jetzt die Verantwortung den Kindern überlassen oder den Lehrpersonen?
Ich meine die Verantwortung im Prozess auch den Schülern übertragen, soweit sie damit nicht überfordert sind. Soweit sie das auch übernehmen können, sie partizipieren am Prozess und sie gut begleiten.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt sicher auch Kinder und Eltern, wenn ich jetzt als Vater zu dir komme und sage, hey, aber mein Kind, das braucht Anleitung. Das geht nicht ohne. Der braucht eine enge Führung.
Genau.
Was sagst du dem?
Ja, das gibt es, ganz klar. Und es ist unsere Aufgabe dann, diese Schüler vielleicht enger zu führen, sie mehr zu unterstützen. Es ist auch, es geht auch darum, einzufordern, Leistungen einzufordern. Und es geht ja vor allem in, es geht darum, Lernerwartungen zu formulieren, auch an das Kind, und diese dann auch zu überprüfen. Also wir können die Kinder nicht einfach nur Lernaufgaben überlassen und denken, dass es dabei schon richtig herauskommt. Wir können die Verantwortung nicht abgeben.
Ja, okay. Also wenn wir die vier Elemente kurz durchgehen, also eben der Raum als dritte Pädagoge, du hast das schon angetönt, der Raum wird umgestellt. Also die frontale Ausrichtung der Tische geht weg. Auch die, einige haben so ein Zwischending schon gefunden, die stellen so zwei Zweiertische Kopf an Kopf. Das ist ja dann nicht mehr ganz auf die Wandtafel ausgerichtet, aber wahrscheinlich zählt das ja für dich nicht so als Kurmodell, oder?
Nein, es gibt so Prinzipien. Wir wollen verschiedene Arbeitsplätze einrichten. Wir wollen unter anderem auch Ablenkungen wie minimieren oder ausschalten. Mhm. Und wir wollen den Schülern verschiedene Perspektiven anbieten, auch dort, wo sie sitzen. Und immer bezogen auf die jeweilige Situation. Und wichtig in diesen Schulzimmern ist vor allem auch die Verkehrsfläche, dass sich die Schüler auch bewegen können.
Ja.
Und so gewinnen wir Raum, wenn wir Tische zum Beispiel an die Wand stellen, gewinnen wir sehr viel Verkehrsfläche, schaffen Möglichkeiten für konzentriertes Arbeiten. Aber wir nehmen uns natürlich auch die Möglichkeit, einen traditionell frontalen Unterricht zu machen. Das geht da nicht mehr. Deshalb brauchen wir den Kreis.
Ja. Gibt es auch wirklich ungeeignete Räume? Weil ich kann mich noch erinnern an einer anderen Schule, als ich tätig war. Das war ein altes Schulhaus, viele Fensterfronten, viele Kasten. Also es gab, wenn man ja, das ein bisschen negativ sieht, fast keine Möglichkeit, die eine Bank zu einer Wand hinzustellen. Also entweder war ein Fenster dort oder ein Schrank, der geöffnet werden musste. Also gibt es da für dich, hast du mal jemals einen Raum gesehen, wo du sagst, nee, also das geht wirklich nicht?
Ich bin jetzt daran, die Schweizer Schule in Rom zu beraten, und die haben Schulräume unter anderem von 38 Quadratmeter für 24 Kinder.
Das ist nicht viel.
Nein, das ist so wenig. Und dort würde es gehen, wenn man zum Teil die Tische an die Wand stellt, nach außen, und in der Mitte einen großen Tisch belässt, einen langen Tisch, einen Beratungstisch, um den man herum einen Kreis bilden kann. Mhm. Mit gutem Willen würde es selbst dort gehen.
Okay.
Und sonst bei den durchschnittlichen Schulzimmern, die wir in der Schweiz kennen, haben wir immer eine Lösung.
Okay, also das Argument zählt für dich nie, dass der Raum ungeeignet wäre.
Nein, einfach, es gibt Grenzen gegen unten.
Ja, klar. Okay. Eben der Kreis, das klingt ja ein bisschen so kleinkindlich. Du hast das ja auch vom Kindergarten übernommen. Also hör auf mit dem Kindergarten, ist das praktisch so ein Sprichwort. Ist das nicht so kleinkindlich?
Ja, ich denke, von diesem Bild müssen wir uns lösen. Denn im Kreis halten wir den Fokus sehr hoch. Es ist sehr zielgerichtet und die Zeit ist ja begrenzt. Mhm. Man kann sich das so vorstellen wie ein kurzes Tutorial-Video. Mhm. Man muss sehr gut als Lehrperson überlegen, wie bringe ich die Sache so, dass die Schüler nachher wissen, was sie tun müssen und was das Ziel ist und dass sie arbeiten können. Es ist also eine relativ kurze, aber sehr intensive Zeit, in der die alle Aufmerksamkeit eingefordert wird. Und daher haben wir eine ganz andere Situation jetzt als nur einen Kreis ums Lagerfeuer herum, was natürlich schön ist.
Okay. Dann Lernen mit Lernaufgaben. Was kannst du da dazu sagen? Das findet doch auch schon statt. Also ich meine, das ist ja der Job der Lehrperson.
Ganz klar. Aber die Lehrpersonen denken den Unterricht in Lernaufgaben. Das heißt, dass diese Lernaufgaben, er muss ja auch einschätzen bezüglich auch Aufgabenschwierigkeit, so dass wir den Schülern die Lerninhalte wirklich in Stufen anbieten können und sie dort einsetzen können, wo sie genau sind. Das ist der Vorteil, wenn man in Lernaufgaben denkt. Zudem geht es natürlich um die Aktivierung. Lernen ist ein Tunwort. Und wir sollten die Schüler in diesen Situationen aktivieren, und damit sie diese Konstruktion einmal für sich machen können, aber auch zusammen. Das ist ganz wichtig. Und das haben wir ja auch gesehen in der ganzen Zeit des Fernunterrichts, dass gerade diese Co-Konstruktion, das Zusammensein, das Denken mit anderen zusammen lernen, dass das eben dann zu kurz gekommen ist.
Okay. Du sprichst ja diese Binnendifferenzierung an. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären für Nicht-Pädagogen? Was verstehen wir Pädagogen unter der Binnendifferenzierung?
Also wir könnten sagen, die äußere Differenzierung wäre, dass man in Schultypen, die Schüler in Schultypen aufteilt, Sekundarschule, Gymnasium und so weiter. Und die Binnendifferenzierung heißt, wir nehmen einen Inhalt und lösen da verschieden schwierige Lernaufgaben heraus. So, dass eigentlich alle, das Ziel ist einfach, dass alle irgendetwas davon haben können. Zum Unterricht.
Ich komme noch darauf zurück, weil das klingt nach viel Aufwand. Das vierte Element nennst du ja die freie Wahl des Lernortes und des Lernpartners.
Richtig. Und das war von Anfang an wurde das sehr kritisch angeschaut. Der Sinn dahinter. Es hätte auch sein können, dass das nicht funktioniert, dass man damit jede Klasse durcheinander bringt. Ja. Und unsere Erfahrung ist eine gegenteilige. Viele Lehrpersonen sagen, es führt zu einer Beruhigung in meiner Klasse. Und die Schüler haben die Möglichkeit, wirklich den Arbeitsplatz so zu wählen, dass es für sie stimmt. Aber jetzt braucht es wie eine Übereinstimmung zwischen dem, was sie machen müssen, und dem Arbeitsplatz. Es geht nicht darum, dass sie einfach einen Platz frei wählen können, sondern sie müssen ihn aufgrund der Arbeit aussuchen, den Ort finden, an dem sie am besten arbeiten können. Und es ist klar, dass man das mit den Schülern dann zusammen immer wieder anschaut und reflektiert. Wie funktionierst du? Was brauchst du? In welchen Situationen hat sich was bewährt? Und es ist sehr wichtig, dann eben auch über das eigene Lernen und über sich nachzudenken.
Ja, okay. Jetzt, ich habe schon ADL, also altes durchmischtes individuelles Lernen auf der Sekundarstufe gesehen, auch Lernlandschaften auf der Sekundarstufe. All diese Modelle, die funktionieren immer gut mit guten Schülern. Jetzt, dann interessant wird ein Modell in meinen Augen, wie ist es mit den schwachen Schülern, die nicht wollen, also nicht nur kognitiv schwach, sondern halt einfach Unlust haben, nicht wollen. Wie soll ein ADHS-Kind zum Beispiel im Cura-Modell aufgefangen werden? Also wie gehst du oder was rätst du Lehrpersonen zu diesem Thema?
Es ist einfach so, durch diesen Lektionsaufbau mit einem relativ kurzen Input und einer längeren Erarbeitungsphase haben wir natürlich viel mehr die Möglichkeit, uns auch mit einzelnen Schülern zuzuwenden und sie zu begleiten. Es ist ganz klar, gewisse Schüler sind mit Freiheiten überfordert. Und diese, diese kann man auch enger begleiten als andere, die daraus einfach viel Motivation herausziehen. Für ADHS-Kinder können wir spezielle Arbeitsplätze einrichten, die ein bisschen abgewandt sind, die mehr Schutz bieten. Und unsere Erfahrung ist, dass diese Kinder, die können sich, wenn ihre Unruhe auch in Bewegung umsetzen. Und zwar so, dass sie die anderen beim Lernen nicht stören. Das wäre so ein wichtiger Faktor.
Also geht es auch um Reiz, die Reize zu senken bei diesen Kindern.
Ganz genau, ja.
Kopfhören mit Sichtschutz und so weiter.
Ja, einfach das, was sie brauchen, auch das, was sie ansprechen oder mit dem Kind zusammen suchen, was ist eine gute Lösung für dich? Wie kannst du am besten arbeiten? Und diese Möglichkeit hat man. Wir haben sogar Asperger-Kinder dann in diesen Klassen.
Okay.
Wir dann ganz spezielle Arbeitsplätze einrichten können. Trotzdem immer noch die Freiheit haben, auch sich irgendwo anders hinzusetzen. Aber sie haben einfach einen festen Rückzugsort.
Ja. Ab welcher Klasse eignet sich das Kure-Modell?
Ja, das ist, ich denke, für alle Stufen. Und ich habe kürzlich gehört, dass es Berufsschulklassen gibt, die so arbeiten.
Okay.
Funktioniert dort.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Also du, wenn es nach dir ginge, direkt ab dem Kindergarten in der ersten Klasse geht's los und dann eigentlich fast offen nach oben.
Genau.
Also das würde ja fast bedeuten, auch in der Erwachsenenbildung.
Ich meine, wir funktionieren alle gleich. Und von daher beziehen wir auch die... Wir wollen auch eine gewisse Autonomie im Lernen. Wir wollen zusammenlernen, die anderen spüren. Und vor allem wollen wir Kompetenz erleben. Wir wollen Erfolge. Wenn dann noch eine Lehrperson da ist, die es gut mit uns meint, die uns begleitet, die uns hilft, aber die es auch einfordert, auch das ist gut gemeint, kann diese Anlage des Unterrichts sehr gut gelingen. Und wir merken vor allem auf der Sekundarstufe 1, dass die Jugendlichen sehr, sehr positiv auf dieses Papier sprechen.
Ja. Ja, du erwähnst auch die Selbstbestimmungstheorie von D.G. Ryan, eben die Partizipation, die Beziehung und das Kompetenzerleben, das geht ja eben in diese Richtung.
Genau.
Ich frage mich aber, warum wird da nicht stärker an den pädagogischen Hochschulen auf das eingegangen? Wenn ich meine wirklich guten und motivierten jungen Lehrpersonen beim Unterricht zuschaue, dann sehe ich wenig von diesen Selbstbestimmungskompetenzen, die Partizipation ist gering, die Beziehung ist noch am stärksten, das Kompetenzerleben ist in einer ersten Klasse praktisch gleich null, also es wird ja alles vorgegeben, mach dies, mach das.
Müsste ich
mal jemanden von der pädagogischen Hochschule mal interviewen und fragen, ja, wie sieht das mit dem aus?
Genau.
Ich merke auch immer mehr, eben deutsche Professoren und so, der Professor Burhoff, der geht auch sehr stark in diese Richtung, eben das eigene Kompetenzerleben. Und ich denke, eben mit dem Kure-Modell ist das natürlich sehr, sehr stark möglich.
Genau.
Also mir ist das wirklich sehr, sehr sympathisch.
Ja, und es ist so, dass wir haben einerseits die Theorie, die wird sicher vermittelt an den pädagogischen Hochschulen.
Ja.
Aber es geht es darum, irgendwie eine Anlage, wie mache ich es? Wie löse ich diese Prozesse aus? Und das ist eben die große Stärke dieser Unterrichtsanlage, dass das dann eben möglich wird. Das bietet Chancen. Chancen dann, die man dann wahrnehmen kann oder mehr oder weniger wahrnehmen kann. Aber ich denke, gerade alle überfachlichen Kompetenzen lassen sich in einem eng geführten Unterricht gar nicht stärken. Das, da braucht es eine solche Anlage, und weil sie eben so einfach ist, vom Verständnis her, sehr einfach ist und nachvollziehbar ist, funktioniert das auch, weil sehr viele Effekte sind wie impliziert in dieser Anlage.
Okay.
Mhm. Und, ja.
Einfach, aber nicht leicht, würde ich jetzt hier sagen. Einfach, ja, aber nicht leicht umzusetzen. Das Thema Helfersysteme erwähnst du auch. Das ist für mich auch etwas Wichtiges. Mhm. Welche Helfersysteme findest du sinnvoll?
Ja, es geht ja um den Grundsatz, miteinander und voneinander zu lernen. Und dass die Lehrperson nicht mehr die einzige Auskunftsperson bleibt als Autorität im Schulzimmer. Mhm. Am einfachsten ist es, wenn ich den Schülern sage, schaut, bevor ihr mich fragt, müsst ihr einen Mitschüler fragen. Und wenn sie mich dann fragen, würde ich dann ihnen nicht gerade die Antwort liefern, sondern sie fragen, was hast du dir bereits gedacht? Mhm. Wo stehst du? Und das wird dann relativ sehr lästig für die Kinder. Die wollen eine Antwort. Mhm. In der Zeit denken sie, ich gehe viel lieber zu einem Mitschüler. Der sagt mir, da muss ich nicht sagen, was ich gedacht habe.
Jetzt. Okay, ja. Mhm. Okay.
Genau.
Wenn ich als Lehrperson jetzt mich mit dem Kura-Modell auseinandersetze, dann merke ich, da kommt Aufwand auf mich zu. Also wenn ich mich entscheide, dann eben stelle ich mal mein Zimmer um. Das stelle ich mir jetzt persönlich noch lustvoll vor, da mal etwas Neues auszuprobieren. Aber und dann, welche Schulfächer würdest du oder wie viele Schulfächer würdest du dann so einer Lehrperson raten, umzustellen?
Ja, ich empfehle den Lehrpersonen, stelle dein Schulzimmer um. Das ist der Einstieg ins Kura-Modell. Das ist eigentlich das Einzige, wie sein muss, um überhaupt in diesen Modus hineinzukommen. Und nachher nimm deinen Unterricht so, wie er ist, in diese neue Form.
Okay.
Wir haben festgestellt, dass der traditionelle Unterricht mit kleinen Adaptionen tiptop funktioniert, auch in diesen Strukturen. Und dann muss man sich, bevor man jetzt die Fächer angeht, muss man sich Zeit nehmen, einfach diese Abläufe mit den Schülern einzuüben.
Welche Abläufe meinst du zum Beispiel?
Man trifft sich am Anfang im Kreis und nicht, trifft sich keinen Sitzplatz. Wie wählt man Lernaufgaben? Was ist da entscheidend? Wie komme ich zu einem guten Arbeitsplatz, an dem ich gut arbeiten kann? Was mache ich, wenn ich nicht weiterkomme? Alle diese, wo habe ich mein Material? Wie komme ich zu diesem Material? Wie beginnt der Schultag? Wie endet der Schultag? Diese Abläufe können dann geübt werden. Der Unterricht ist mehr oder weniger noch gleich wie vorher. Außer, dass er nicht mehr so gut frontal funktioniert. Genau, also der Raum zwingt dann die Lehrperson bereits, den Unterricht zu verändern.
Okay.
Anzupassen an diese Situation, und das passiert dann recht organisch. Und erst nachher würde ich sagen, so, und dann würde ich mit einem oder mit zwei Fächern beginnen und dann dort in Lernaufgaben denken und diese Differenzierung suchen. Und sich Zeit lassen, vor allem sich und den Schülern Zeit lassen.
Aber das ist ja dann ein enormer Aufwand, diese Differenzierung der Lernaufgaben.
Das hat man das Gefühl. Es geht, wenn man die Differenzierung von oben sieht, dann ist kaum leistbar. Also wenn ich ein Lehrmittel nehme und dieses Lehrmittel nun auseinandernehme, in alle Details, und dann kann ich die ganzen Sommerferien durcharbeiten und habe dann wahrscheinlich nicht einmal die richtigen Lernaufgaben, wenn ich sie brauche. Die andere Sicht wäre, ich differenziere von unten. Ich habe einen Inhalt und sehe, wo meine Schüler stehen, und überlege mir am Angebot, das da ist, Ich verwende einfach die Lehrmittel anders. Ich sehe die Lehrmittel als Sammlung von Lernaufgaben und suche mir das heraus, was passt.
Ja.
Und es ist erstaunlich, wie die Kompetenzorientierung bei diesem Denken nimmt zu.
Ja.
Und es wird alles viel einfacher, wenn wir nicht das Korsett des Lehrmittels im Korsett des Lehrmittels stehen.
Mhm. Ja, die Mathematiklehrmittel ist natürlich schon sehr eng getaktet. Da gibt es ja auch schon Jahrespläne vom Lehrmittelverlag selber.
Ja. Du musst nur den Lehrplan lesen, den Lehrplan einmal öffnen und lesen, was da steht.
Genau.
Dann steht in der zweiten Klasse die Grundoperationen im Zahlenraum 100 und die Längen und viel, viel bescheidener. Also wir könnten viel, viel Druck von den Schülern nehmen, wenn wir den Unterricht anders denken.
Okay. Nebst der Umstellung des Zimmers gilt es in meinen Augen eben auch die Einstellung der Lehrperson stark im Fokus zu haben. Und ich kann mir gut vorstellen, also dass daran dann doch einige Lehrpersonen vielleicht sogar scheitern und zum Alten zurückgehen. Hast du das auch schon beobachtet? Wo siehst du Gründe dafür?
Es gibt natürlich Lehrpersonen, die absolute Kontrolle nicht abgeben wollen.
Ja.
Immer in der Meinung, sie hätten sie auch wirklich, was ja gar nicht stimmt. Die werden sich gar nicht aufs Kurmodell einlassen.
Ja.
Ich habe das Glück, dass sich meist Lehrpersonen aufs Kurmodell einlassen, die selber schon diese Öffnung wollen.
Ja.
Und von daher gibt es wenige Lehrpersonen, die ich kenne, die dann wirklich zum Alten zurückkehren. Die Frage ist einfach, wie weit sie sich in dieser Struktur entwickeln. Und für mich wäre es einfach wichtig, dass es in Schulhäusern, dass dann vielleicht mehrere Kollegen zusammen sich auf den Weg machen und sich gegenseitig unterstützen. Es gibt so Höhen und vielleicht auch einmal Tiefen. Und das kann man dann zusammen viel besser ausgleichen. Aber es ist klar, es braucht, ich stelle dann fest, dass die Lehrpersonen machen etwas mit der Sache, aber die Sache macht auch etwas mit den Lehrpersonen. Das Zutrauen in die Lernfähigkeit steigt.
Ja.
Und je mehr sie dieses Vertrauen abgeben, je mehr kommt zurück und das ermutigt. Und es sollte sowieso eine Schule sein, die Mut macht.
Also die Öffnung der Lehrperson stelle ich eigentlich vor, das Zimmer umstellen, ehrlich gesagt. Also wenn ja die Bereitschaft nicht da ist, eben auch diese neuen Rollen, die du erwähnst, eben die Kompetenzen, also die Macht auch ein bisschen abgeben, die man ja eh nicht wirklich hat. Ja, ich frage mich dann eben immer wieder, wird das an den pädagogischen Hochschulen hochgehalten, dass sie das Zepter immer in der Hand haben, oder wird auch ein bisschen in diese Richtung schon gedacht? Weißt du da etwas?
Also die pädagogische Hochschule Graubünden hat jetzt, wir sind vorgestern in einen CAS-Kurmodell gestartet.
Okay.
Die hat sich zum ersten Mal jetzt wirklich bekannt zu diesem Modell.
Schön.
Ich meine, in der Theorie wird das vermittelt, die Grundsätze dazu. Alle vermittelt. Und diejenigen Studenten, die die Chance haben, ein Praktikum im Kurmodell zu machen, diese sind dann meist auch begeistert und möchten nachher auch selber unterrichten. Und diese erleben dann diese verschiedenen Rollen. Diejenigen, die dann in nur Tradition, ich sage jetzt nur in Anführungsschlusszeichen, denn es gibt auch sehr sorgfältigen, traditionellen Unterricht. Wenn sie nur das sehen, bleibt es Theorie. Und ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so groß den PHs anlasten. Man sollte den jungen Lehrpersonen einfach die Möglichkeit geben, das zu erleben im Praktikum.
Ja. Der Input im Kreis, der ja ziemlich kurz gehalten wird. Du gehst ja von 10, 15 Minuten aus. Dieser Input, der ist ja, der muss ja knackig sein, oder?
Genau.
Wann ist dieser Input in deinen Augen gelungen?
Wenn er sehr konfrontativ ist, sehr zielorientiert, direkt auf die Sache geht und wenn die Schüler genau wissen, was ist jetzt zu tun und was muss ich mindestens erreichen. Mhm. Eine klare Vorstellung haben und was dabei gelernt werden soll. Und es geht ja auch immer um die Sinnfrage, warum machen wir das? Denn eine Buchautorin hat einmal gesagt, lernen musst du selber, aber nicht alleine. Mhm. Und das heißt, dass dass man den Schülern immer wieder sagt, schau, lernen musst du, ich unterstütze dich. Mhm. Und ich kann ihn unterstützen, indem ich natürlich auch Erwartungen an ihn habe und das auch einfordere.
Ja.
Das wäre dann die andere Seite.
Ja.
Aber ich denke, so knackige Inputs könnte man als Vorbild, könnte man so die kurzen Tutorials nehmen, die man auf dem Netz findet.
Ja, ja.
Mhm. Lehrpersonen müssen dort genau die gleichen Überlegungen machen. Was muss ich jetzt sagen, damit sie nachher verstehen und anwenden können?
Ja. Ja, es ist ja schwierig, in einer kurzen Zeit möglichst alles zu sagen, das noch klar und dann müssen die Kinder das alleine machen können, ja.
Und eine Lehrperson hat gesagt, seit ich das versuche, bin ich viel zielgerichteter. Klar.
Ja. Gibt es vielleicht deiner Meinung nach noch eine Weiterentwicklung des Kure-Modells?
Ja, auf jeden Fall, denn wenn wir nach Falco Peschel, das ist so der Papst des offenen Unterrichts, wenn man das Kure-Modell jetzt so in der Ausprägung auf Stufe 2 von 4 setzen.
Okay.
Damit wäre der Wochenplan- und Werkstattunterricht wäre auf Stufe 2 schon weitgehend überwunden.
Ja.
Und auf Stufe Merkmale der Stufe 2 ist die Differenzierung von unten.
Mhm. Wir
schauen, wo sind die Schüler und was brauchen sie, was ist der nächste Schritt.
Mhm.
Dass die Schüler sich auch partizipieren können. Und jetzt eine Erweiterung, oder eine Weiterentwicklung wäre sicher, wenn die Schüler immer wieder auch die Gelegenheit erhalten, auch eigene Themen zu bearbeiten, interessenorientiert, eigene Themen erarbeiten. Und natürlich ein weiterer Schritt wäre, dass man so auch sie in basisdemokratische Prozesse einbindet, die sie selber betreffen, damit sie mehr Verantwortung für sich und für andere übernehmen. Das wäre so, nach Peschel wäre das Stufe 4,
die
Okay. Er zieht. Also wir haben noch einiges vor uns.
Okay, ah, spannend.
Aber schön wäre für mich, wenn man die Stufe Wochenplanunterricht, Werkstattunterricht und Dossierlernen überwinden könnte.
Überwinden, das klingt...
Überwinden.
Das klingt ein bisschen negativ.
Nein, weil es einfach die Differenzierung von oben ist und Zuweisung von Inhalten und es geht vor allem ums Abarbeiten. Und ich finde, die Qualität von Lernprozessen ist irgendwo anders.
Okay. Aber im Idealfall, also du hast ja in der Mitte etwa gesagt, nach einer Eingewöhnungsphase ohne Umstellung der Fächer, wie lange wäre so eine Eingewöhnungsphase?
Sieben.
Halbes Jahr oder?
7 Schulwochen.
Entschuldigung?
7 Schulwochen würde
ich sagen. 7 Schulwochen, okay, also so ein Quintal.
Herbstferien, sich Zeit lassen und nachher dann den Unterricht weiterentwickeln.
Und dann eigentlich fast alle Schulfächer, die ein bisschen so klassisch sind, Sprachen, Mathematik, NMG, das könnte alles eben auf das Kure-Modell dann umgemünzt werden, also auf diese Binnendifferenzierung.
Ja, könnte, aber muss, ich würde sagen, steig dort ein, wo du willst. Oft sagen, viele sagen, Mathematik ist das einfacher, andere sagen, in der Sprache ist das einfacher. Mhm, und beginn irgendwo. Und gewisse Lehrpersonen sagen, weißt du, ich arbeite jetzt auch im Englischen so. Ich kann eigentlich gar nicht mehr anders.
Ja.
Und das wäre dann der Weg. Ja. Ohne sich selber eben diesen Druck zu machen oder so ist es richtig und anders wäre es falsch. Das, ja. Diesen Druck möchte ich nicht.
Wenn sich aber ein Schulhaus dazu entschließen würde, dann wäre wahrscheinlich die Gesamtbelastung dann schon tiefer, oder? Bezüglich Vorbereitung und Initialaufwand.
Ich denke vor allem, die Unterstützung wäre gewährleistet in diesem Prozess drin. Einander gegenseitig unterstützen. Aber sonst es geht darum, um einen anderen Blick auf die Lehrmittel zu erhalten und diesen anderen Weg zu gehen. Vielleicht braucht es da auch eine Weiterbildung für dieses Schulhaus, damit sie erkennen, so ist es gedacht.
Ja.
So ist mich auch leistbar. So, ich habe eine Junglehrerin gesehen, die jeden Inhalt auf 7 Stufen ausdifferenziert hat.
Ui, okay.
Das ist natürlich sehr gefährlich, auch für diese Person, die kann das unmöglich durchhalten.
Ja.
Das ist gar nicht nötig.
Ja. So,
kompetenzorientiert unterrichten heißt zuerst einmal schauen, wo steht der Schüler und was möchte ich mindestens erreichen und was kann man erreichen. Und so weiter, dass man sich dort orientiert.
Ja. Ja, spannend, spannend. Gibt es von deiner Seite her, was zum Kure-Modell noch gesagt werden muss?
Ja, eigentlich. Für mich wäre einfach so eine Vision, wäre schon da, wo ich Schule sehe.
Mhm.
Eine Vision ist sicher eine Schule ohne Noten und Selektionen.
Ja.
Das steht irgendwie quer zur ganzen Kompetenzförderung.
Ja.
Ich meine nicht, dass wir die Noten dann mit Buchstaben ersetzen, sondern dass wir gute Formen finden für Rückmeldungen zu fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, die auch von den Abnehmenden verstanden werden.
Würde auch bedeuten, die Jahrgangsklassen auflösen, oder?
Nein, würde ich nicht unbedingt. Meistens haben wir mehrere Entwicklungsstufen in einem Jahrgang drin.
Mhm.
Schon, okay. Ich habe immer Spaß. Wir haben ADL in der Jahrgangsklasse.
Mhm. Okay.
Wir haben ja 5 Entwicklungsstufen jetzt pro Jahrgang. Das ist gar nicht.
Okay.
Ja, also noch eine weitere. Aber das wäre schon ein ganz entscheidender Schritt. Wahrscheinlich wird man jetzt kurzfristig einmal, die Hausaufgaben sind ein Auslaufsmodell, daran wird man gehen. Eine nächste Stufe wäre, dass man die Selektion und Differenzierung, äußere Differenzierung ausbaut, abbaut auf der Volksschule.
Ja.
Stufe, dass man sagt, auf der Oberstufe haben wir nur noch eine Gruppe.
Ja.
Innerhalb dieser Gruppe wird dieser differenzierende Unterricht gemacht, damit wirklich alle voneinander profitieren können.
Ja.
Das wäre so meine Vision.
Ja, ja, das beinhaltet eigentlich schon fast meine Schlussfragen. Ich stelle ja gerne am Schluss die gleichen Fragen, nämlich eben diese grüne Wiese-Frage. Also wenn es jetzt keine Schulen gäbe, wie müsste deiner Meinung nach die Schule mit dem heutigen Wissen neu erfunden werden?
Ich finde, man hat ja, was die Einrichtung Schule leistet, hat man jetzt gemerkt über den Fernunterricht.
Ja.
Und das auch schätzen gelernt. Finde ich, die Institution hat absolut seine oder ihre Berechtigung. Schule, wie sie ist.
Ja.
Wird den Anstaltscharakter aus dem 19. Jahrhundert, der wird sich immer mehr verlieren in der Förderung und von daher, ich sehe natürlich zum Beispiel architektonische Möglichkeiten, das zu unterstützen und da müsste man zurückgehen auf Malaguzzi, der Regiopädagogik, das hat er 1910 erkannt, dass das Lernumfeld mehr ist als nur das Schulzimmer, sondern alles darum herum. Und könnte man das jetzt lerngünstig gestalten, das wäre schon auch eine architektonische Herausforderung.
Was heißt für dich lerngünstig? Also auch ansprechend?
Dass es Räume, die Schutz bieten, Rückzugsorte bieten, aber auch Anregung. Anregung bieten und von dort her, dass die Sache sehr lebendig werden kann.
Ja, okay. Dann die Zukunftsfrage. Wie sehen für dich in 15 Jahren das ideale Lernen und die ideale Schule aus?
Ich denke, ich habe es ja schon erwähnt, irgendwie in der Öffnung. Ich meine, das Leben verlangt nach anderen Kompetenzen. Die fachlichen Kompetenzen sind nach wie vor gefragt und die anderen müssen wir stärken. Und ich wäre eine Schule, die Kreativität und Denken fördert, wäre für mich ein Ziel. Und den mündigen Menschen zum Ziel hat. Und nicht nur den Funktionierenden. Er muss auch funktionieren. Ja. Und das hat sehr viel zu tun auch mit dem Menschenbild, dass wir auch gesund bleiben. In der Schule, aber nachher auch im Beruf. Und in dem, es geht um den Sinn.
Aber ich merke, da hapert es aber bei den Eltern auch stark. Also die finden, die nicken sicher, ja, das klingt gut, aber ich will dann trotzdem wissen, wo mein Kind steht. Also eben der Professor Burhoff, der hat das mit Bildungspanik umschrieben. Das finde ich noch einen treffenden Ausdruck. Das habe ich ja auch schon erlebt, dass viele Eltern eben so eine Bildungspanik haben, dass ihr Kind im späteren Leben, auch wenn das erst in 10 Jahren ist, zu kurz kommen. Und ich glaube, die sind gar nicht interessiert. Also ich denke, da müsste man wirklich an allen Fronten, wenn man das so benennen will, ja, auch mit den Eltern daran arbeiten, dass die eben auch wegkommen von diesem Messen und schauen, wo steht mein Kind. Und weil eben das denke ich, so wie du beschreibst, da bin ich absolut deiner Meinung. Aber das gibt ja auch Unsicherheiten oder das öffnet ja eben auch für Unsicherheiten.
Ja, aber es wäre ein Missverständnis jetzt zu glauben, dass die Leistungsorientierung im KUHL-Modell nicht wichtig ist. Mhm. Vielleicht sogar eben wichtig, weil wir wollen einfach jedes Kind so weit wie möglich bringen. Ja. Aber es macht einfach keinen Sinn, einem Kind Lernaufgaben zuzumuten, die es nicht leistet, also Ziele vorzugeben, die es nicht erreichen kann.
Ja.
Weil es, und von daher habe ich auch Verständnis für diese Haltung der Eltern und diese Sicherheit müssen wir ihnen auch geben.
Ja.
Wir haben auch einen Leistungsauftrag, den wir erfüllen müssen, die Schüler. Bezogen auf Rechtschreibung oder Schreibkompetenz oder Lesekompetenz, müssen sie einen möglichst hohen Stand erreichen. Das eine schließt das andere nicht aus.
Okay. Ja, und dann die letzte Frage, der nächste Schritt. Also was wäre für dich der nächste logische Schritt, um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen?
Für mich ist das natürlich klar.
Ja, das wäre.
Umstellung aufs KUHL-Modell und Weiterentwicklung dieser Idee zusammen.
Ja.
Es ist eine sehr gute Anlage, um etwas weiterzuentwickeln.
Okay. Ja, herzlichen Dank für das Interview. Ich habe wieder einiges lernen dürfen. Also das wirklich, ich mache das nämlich eben auch gern für mich, ein bisschen egoistisch gesagt. Danke vielmals. Und wir können dann in den Shownotes natürlich auch den Link zu deiner Webseite, wo du auch die Module hast, wann du wieder in Zürich bist oder an anderen Orten. Du gibst ja immer wieder so Inputs, so Veranstaltungen. Und dich kann man ja auch, nehme ich an, buchen als Schule für Inputs.
Genau.
Genau. Und das stellen wir dann alles in die Shownotes, wo ihr dann einfach darauf klicken könnt.
Ja, gut. Ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit und
sehen genau. Weiter. Ich danke dir. Danke vielmals.
Mal, David.
Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter Schulhelden_Podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden, wir verändern das Lernen positiv.